Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Sexismus in der Bild. Eine Kampagne sammelt Unterschriften dagegen.
Zu wenig Frauensport in Print. Eure Reaktionen auf eine aktuelle Erhebung.
Kein Hype, sondern Fakt, warum Audio für viele Deutsche wichtiger wird.
Und andere interessante Fakten der ganz frischen ARD-ZDF-Online-Studie.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Julian Reichelt, der Chefredakteur der Bild-Gruppe. Äußerte sich heute bei unseren Kollegen im Deutschlandfunk zur im Printjournalismus weit verbreiteten Praxis, Interviews autorisieren zu lassen. Zitat: Wir haben dadurch einen ganz massiven Wettbewerbsnachteil, weil wir in einem Live-Zeitalter leben. Nachrichten, Interviews, Analysen werden in allererster Linie und besonders, wenn sie interessant sind, live geführt und live konsumiert. Und wir bleiben da halt mit unseren Möglichkeiten weit hinter denen der Live-Medien zurück. Wenn wir uns nur auf das autorisierte Print-Interview einlassen. Deswegen steigen wir immer mehr darauf um, Interviews live zu führen auf unseren Live-Plattformen und um sie dann nachher mit einem besonderen Dreh für unsere Print-Plattform, also unsere Zeitung, aufbereiten zu können.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Live ist live, da gibt's ja nichts dran zu rütteln. Da gibt's diese besondere Flüchtigkeit des Augenblicks, ja, dieser auch nur bedingten Kontrollierbarkeit. Was gesagt ist, das ist eben gesagt und das ermöglicht ziemlich authentische Momente und auch ein unmittelbares Erleben für Zuschauer und Zuhörer. Deswegen verstehe ich den Ansatz von Julian Reichelt, aber ist diese weit verbreitete Autorisierungspraxis tatsächlich jetzt nur ein Nachteil für die Printmedien? Ich meine nicht, jedenfalls nicht ausschließlich, denn sie bietet ja auch Vorteile, denn die Zeitverzögerung und auch die Extraschleife, die sorgt doch wiederum auch zum Teil für mehr Qualität und eben für weniger Quatsch, der mal eben so daher erzählt wird. Interviewgeber, die haben die Chance, sich zu korrigieren und auch Interviewer, die können nochmals nachfragen, andersrum fragen und so auch mehr Tiefe erzeugen. Das Wichtigste ist, die Autorisierungspraxis, die sorgt indirekt für Vertrauen zwischen Interviewtem und Interviewer. Und das ist eine wesentliche Basis für gute Gespräche, die, wie ich finde, schon viele spannende und auch erkenntnisreiche Interviews möglich gemacht haben.
Ach, Herr Pähler.
Doch komm, finde ich.
You wish.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das ausgeglichene Medienmagazin.
Wir wollen heute einmal den Finger in die Wunde legen, wie Medien nämlich über Frauen berichten.
Und da haben wir uns mal zwei Extreme rausgepickt. Einmal, wie wenig über Frauensport berichtet wird.
Und das andere Extrem, das Frauenbild, das scheinbar Boulevardmedien haben.
Vielleicht habt ihr es vor einer Woche oder in dieser Woche mitbekommen. Der Berliner Funkturm erstrahlte gestern pink, wie viele andere Gebäude in 30 deutschen Städten zum Beispiel.
Anlass war der Weltmädchentag, ja, der eben gestern stattgefunden hat.
Und bei mir in der Timeline sind in dieser Woche auch verschiedene Fotos aufgefallen, in denen Frauen in den letzten Tagen immer mal wieder ihre Female Future Force T-Shirts präsentiert haben.
Dinge eben, die uns aufgefallen sind, die Frauen stärken sollen. Aber mit genau dem Gegenteil, da ist die Bild-Zeitung aufgefallen.
Zum Beispiel vor einer Woche beim Sturm. Dort ist die deutsche Journalistin, Politikerin und Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik, Silke Tempel, von einem Baum erschlagen worden. Die Betroffenheit in der Medienbranche, die war dann sehr groß.
Und was titelt die Bild? Gabriel Freundin von Baum erschlagen. Wenn Frauen als Männerbegleitung degradiert werden, eins von vielen Beispielen, in denen die Bild ja mit Sexismus auffällt.
Ein Bewusstsein dafür will die Initiative Stopp Bild Sexism schaffen. Und darüber sprechen wir jetzt mit der Mitinitiatorin Britta Häfemeier. Schönen guten Abend.
Hallo.
Tja, was hast du gedacht, als du dir die Schlagzeile über Silke Tempel entdeckt hast?
Boah, ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, ich dachte wirklich, es wäre Satire. Ich habe wirklich gedacht, das ist nicht euer Ernst. Also das ist ein Vorbild für junge Frauen, oder war ein Vorbild leider für junge Frauen, eine super gute Journalistin, eine Visionärin. Und die Bild titelt halt Freundin von Sigmar Gabriel. Also das wieder Schlagzeile, ein Mann.
Das fühlt sich an wie so ein Schlag in die Magengrube, oder? Wenn ich das jetzt mal so raushöre.
Ja, total, total.
Das
auf
ist
jeden Fall.
Das ist ja jetzt ein Beispiel, das kann man auch, glaube ich, sehr plastisch nachvollziehen. Aber so grundsätzlich, wie stark ist denn der Sexismus in der Bild ausgeprägt?
Ja, der ist richtig, richtig groß. Und wenn wir die Bild-Zeitung scannen, das machen wir jeden Tag, sehen wir eigentlich nur Sexismus. Wir haben mal nachgezählt und ein Drittel aller dargestellten Personen sind nur Frauen. Und davon sind ungefähr 77% leicht bekleidet oder nackt. Und ja, in der Bild sind Frauen Deko und ein nettes Beiwerk für die Männer, die halt in der Bild die Macher sind.
Ich fand das auch ganz interessant, wie sich das dann auch nicht nur in Fotos ausdrückt, sondern zum Teil auch sprachlich, oder?
Ja, sprachlich auch, total. Also Frauen werden einfach auf Familie reduziert. Also nicht, dass es schlimm wäre, wenn eine Frau eine Mutter ist, aber sie ist ja nicht nur eine Mutter. Oder dass zum Beispiel Angela Merkel die Mutti-Kanzlerin ist. Das hätte man bei Gerhard Schröder nie gesagt, dass er der Vati wäre.
Mhm. Genau. Jetzt habt ihr ja vor ein paar Wochen auch noch eine neue Analyse vorgestellt. Was genau habt ihr dabei untersucht und was vor allen Dingen auch herausgefunden?
Genau, wir wollten einfach nur mal wissen, wie ist die Darstellung von Frauen und von Männern in der Bildzeitung. Und vor allem wollten wir belegbare Zahlen haben. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass viel, viel Männer in der Bildzeitung abgebildet werden. Also wer die Bild liest, sieht Männer auf jeden Fall doppelt. Und Frauen kommen einfach zu kurz. Die haben kein Sprachrohr in der Bildzeitung, was ich total schlimm finde, weil Bild ist eine der auflagenstärksten Zeitungen Europas und die tragen halt Verantwortung. Und also ihr Geschlechterbild, was sie jeden Tag darstellen online, so wie auch im Printmagazin, also ist auf jeden Fall fern der Realität.
Ihr habt eine Petition gegen den Sexismus in der Bild gestartet. Schon mehr als 57.000 Supporter gibt es. Auf change.org findet man die Petition. Was ist am Ende das Ziel?
Ja, also das Ende des Zieles ist, dass die Bild-Zeitung aufhört mit dem Sexismus. Aber die Petition hat unsere Gründerin Christina Lunz gestartet. Und da war erstmal das Teilziel, das Bildgirl abzuschaffen.
Das gibt es ja auch gar nicht mehr.
Manchmal gibt es das tatsächlich noch, so zum Beispiel das Wiesenmadel oder die brasilianische Schönheit. Aber es ist nicht mehr so prominent auf erster Seite.
Stimmt, korrekt. Von der ersten Seite wurde es zumindest verbannt. Das war aber auch mehr wahrscheinlich so ein PR-Stunt, oder?
Ja, denke ich auch.
Gibt es denn sozusagen darüber hinaus jetzt auch schon Reaktionen von der Bild selbst?
Ja, jein. Also Kai Dietmann, der ehemalige Chefredakteur, der hat sich eher über uns lustig gemacht oder hat halt zum Beispiel auch Christina Lunz, unsere Gründerin, angeboten, selbst Bildgirl zu sein, also halt total blöd. Und Chefredakteurin, die jetzige Chefredakteurin Tani Koch wurde auf uns angesprochen und da hatte sie halt nur gesagt, dass das Frauenbild in Deutschland doch ziemlich gleichberechtigt ist und sie gönne jedem ihre Selbsthilfegruppe. Und ja, wir haben uns darüber lustig gemacht und sehen es eigentlich noch mehr als Ansporn, dann noch mehr vorzugehen.
Also die große Frage ist ja so ein bisschen, warum ist die Bild so, wie sie ist? Ich meine, gerade wenn man auch sieht, dass die Printausgabe eine Chefredakteurin hat.
Mhm. Ja, wahrscheinlich lässt sich's einfach gut verkaufen. Und ja, ich hoffe, dass sich's ändert, aber ich bin da ein bisschen pessimistisch. Also wir tun unser Bestes, aber ja.
Glaubt die Bild denn eigentlich tatsächlich, dass, ja, ich sag mal, der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung eben genau ein solches sexistisches Frauenbild hat? Oder hat die Bevölkerung tatsächlich so ein Bild und wir bekommen es jetzt nur nicht mit?
Ich würde tatsächlich sagen, teils, teils. Also ich glaube, die Gesellschaft hat schon ein sexistisches oder ein sehr geschlechtertypisches Rollenbild. Und die Bild befördert das natürlich. Aber ich sehe eher, dass die Bild einfach die Verantwortung trägt, das zu ändern. Weil sie ist ja nun mal ein Sprachrohr. Und Frauen haben in der Bildzeitung keine Sprache, keine Stimme. Die sind da halt ein nettes Beiwerk und Deko. Und genau, wir versuchen das halt irgendwie aufzufangen und ein Sprachrohr für Frauen zu sein. Oder für feministische Themen und Inhalte.
Was mich auch nochmal interessieren würde, ist so diesen plakativen Sexismus, wie wir das auch hier an dem Beispiel von Silke Tempel gerade besprochen haben, das fällt dann auf. Manchmal gibt es ja dann auch so versteckten Sexismus. Gibt es irgendwie so kleine Fallen, die vielleicht sogar gedankenlos von anderen Journalisten übernommen werden, wo ihr drauf sensibilisiert seid, wo man sich vielleicht mal so grundsätzlich als Medienmacher Gedanken drüber machen sollte?
Ja, total. Sprache. Also, weil Sprache ist auch Gewalt. Und wenn zum Beispiel über eine Vergewaltigung berichtet wird und wird von einem Sexskandal gesprochen oder von einem Sexkrimi, wird wieder suggeriert, dass das spannend ist und es hat einen Unterhaltungswert. Aber wenn eine Frau vergewaltigt wird, hat das keinen Unterhaltungswert. Das ist halt, ist eine Straftat. Und es hat halt, eine Vergewaltigung hat nichts mit Sex zu tun.
Das stimmt, sehr, sehr gutes Beispiel, sehr spannend. Und ich kann nur empfehlen, das, was Britta Helfemeier gesagt hat, auch online weiter zu verfolgen. Denn wenn ihr der Initiative folgen wollt, dann empfehlen wir euch den Twitter-Account @StopBildSexism, also twitter.com/StopBildSexism. Dann kriegt ihr auch immer die neuesten Tweets, die dann von der Initiative dann auch zusammengestellt werden. Britta Helfemeier, herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Was mit Medien, das Frauenmedienmagazin. Harvey Weinstein, über den sprechen wir auch, wenn es darum geht, wie über Frauen in den Medien berichtet wird. Da gibt es seit einigen Tagen eine Lawine an Vorwürfen, dass er Frauen missbraucht haben soll. Aber da er so ein wirklich mächtiger Hollywood-Prozent oder Produzent ist, es gibt kaum einen Film, an dem nicht irgendwie auch seine Firma mit beteiligt war, so gefühlt, muss man jetzt wirklich sagen, diese Überschrift, der Fall Weinstein, zeigt, dass ganz Hollywood bloßgestellt wird, weil einfach sehr viel auch dann verschwiegen wurde in den letzten Monaten. Also das ist schon, glaube ich, ein großer Fall, wenn man in Richtung Hollywood schaut. Aber wir wollen uns jetzt ja auch mit Frauen in den Medien, in der Berichterstattung hier in Deutschland beschäftigen.
Ja, und deswegen schauen wir mal auf ein Thema, was wir gar nicht so oft hier bei uns in der Sendung haben, nämlich sozusagen Sportberichterstattung. Vielleicht mal vorab als Frage an dich, weißt du eigentlich, wann du zum letzten Spiel unserer Frauenfußballnationalmannschaft im Fernsehen angesehen hast?
Kann ich dir ganz genau sagen.
Mhm.
Okay. Keine Ahnung.
Und Hockeydamen, war mal was drüber gelesen? Sind ja auch ziemlich gut, seit Jahren. Nee? Wenigstens Tennis, Angelique Kerber?
Weißt du, was ich dir sagen kann?
Ja.
Also, damals in Münster, noch zu meiner Schulzeit, da war die Frauenvolleyballmannschaft extrem gut. Das weiß ich noch.
Ja, immerhin.
Aber Herr Peller, ja. Willst ausgerechnet du mir unterstellen, dass ich mich nicht für Frauensport interessiere und ihn noch nicht ernst nehme?
Nein,
oder was?
Nein, natürlich nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich nur eins. Ich möchte auf ein Problem aufmerksam machen, denn jetzt mal angenommen, ja, selbst wenn du dich wirklich für Frauensport interessieren würdest, dann hättest du eigentlich kaum eine Chance dazu, weil die Medien nämlich gar nicht darüber berichten. Dazu ist gerade eine Studie rausgekommen in den USA und die zeigt, es wird nicht nur wenig über Frauen im Sport berichtet, sondern meistens dann auch nur ganz kurz und dann auch noch häufig langweilig. Ja, und das haben unsere Kollegen vom Grünstreifen mal quasi als Anlass genommen und sich in dieser Woche mit der Frage beschäftigt, wie das eigentlich bei uns in Deutschland aussieht.
Lass mich raten, genauso?
Genau, du sagst es. Also Berichte über Frauensport, die sind auch in deutschen Medien deutlich unterrepräsentiert. Das war in dieser Woche schon ganz Großthema hier bei uns und da gab es eben auch sehr viele Reaktionen von unseren Hörern und Usern und das hat Ilse Hartmann-Teef, Soziologin und Genderforscherin an der Sporthochschule Köln, in einer ähnlichen Studie eben auch herausgefunden und eine Ausnahme kann man sagen, bilden bei dem ganzen Thema vielleicht Olympische Spiele, weil da quasi gebündelt an einem Ort Athleten und Athletinnen und tausende Journalisten gleichzeitig zusammenkommen und auch die ganzen Wettkämpfe gleichzeitig stattfinden, aber mal abgesehen davon, ja, also wie es sonst ist, also normalerweise so gesehen, da hat Ilse Hartmann-Teef in dieser Woche hier bei uns im Deutschlandfunk Nova das so beschrieben.
Dann wird es dramatisch insofern, dass wir sehen, dass die Unterrepräsentanz der Athletinnen krass ist. Wir haben in einer Untersuchung 2000 festgestellt, dass der Anteil der Berichterstattung in den Printmedien bei 12% liegt. Und wir sagen, okay, 2000 liegt noch weit zurück. Wir haben es 2010 nochmal untersucht. Da ist der Prozentanteil auf 15% gestiegen. Das heißt, nur 15% aller Artikel in den Seiten des Sports bei 4 verschiedenen Tageszeitungen, der FAZ, der Frankfurter Rundschau, der Welt und der Bild-Zeitung, berichten nur über Frauen. Das heißt, das ist eine krasse Marginalisierung des Sports der Frauen.
Also gerade einmal zu 15% berichten deutsche Printmedien über Sportlerinnen oder anders ausgedrückt in 85% aller Sportberichte geht es um Männer. Das ist tatsächlich weit weg von Gleichberechtigung.
Das kann man sagen und das hat übrigens auch nicht nur Folgen quasi für die Berichterstattung, sondern auch und für den Frauensport selbst, sondern eben auch noch darüber hinaus für quasi die Sozialisation von unseren Kindern und damit auch letztendlich für die Gesellschaft insgesamt, das sagt Ilse Hartmann-Teefs. So haben nämlich zum Beispiel über 50% der jungen Sportler als Vorbilder ganz oben auf der Liste. Bei Mädchen, da kommen die Sportler erst auf Platz 8 und auf Platz 10 dann die Sportlerinnen und davor liegen dann Models, Sängerinnen, Schauspielerinnen und sogar die eigenen Eltern.
Und es fand ich echt interessant, dass ganz viele Reaktionen von euch auf diesen Bericht bei uns in dieser Woche dann bei uns eintrudelten, zum Beispiel über unsere Facebook-Seite und einige sehr aussagekräftige Kommentare haben wir jetzt ausgewählt, das wirklich, da mussten wir sehr stark filtern, ne, Herr Perler?
Ja, es gab, ich weiß nicht, 100 Fass und manche waren ähnlich, aber es war schon sehr facettenreich, muss man sagen.
Marcel Ksonska schreibt zum Beispiel dazu, ich denke, dass es auch an der Fanbasis liegt und ich behaupte einfach mal so ins Blaue, dass es mehr Männer gibt, die sich für passiven Sport interessieren als Frauen. Geht man nun ins Fußballstadion, wie wird das Verhältnis von Mann zu Frau sein? 10-1. Männern liegt es im Blut, sich mit anderen Männern zu messen. Vermutlich lässt sich das auch auf den Konsum von Sport übertragen. Das ist archaisches Verhalten. Da kommt man nicht mit Logik und Verstand gegen an. Zusätzlich sind Sportarten, in denen Frauen verstärkt mitmischen, möglicherweise im Großen und Ganzen weniger gut vermarktbar, was in diesem Fall weniger an den Frauen liegt als an der Sportart. Leichtathletik zum Beispiel ist vermutlich nichts für die Masse. Warum soll ein TV-Sender also über etwas berichten, was ihm keine Quote bringt? Aus wirtschaftlicher Hinsicht nachvollziehbar. Und etwas anderes scheint ja heutzutage eh nicht mehr zu zählen.
Ja. Ähnlich sieht das auch Annette Schmidt. Die schreibt nämlich, weil dieser niemanden interessiert, ist ja nur Frauensport. Und aus dieser mangelnden Anerkennung resultiert dann die schlechtere Bezahlung. Wie in anderen Branchen auch. Der Maßstab ist immer der Mann.
Ginster Plantagenet schreibt oder meint wiederum, dass sich das Phänomen der Unterrepräsentanz auch an anderen Medienbereichen beobachten lässt. Er kommentiert, das stimmt nicht nur für den Sport, sondern auch auf andere Dinge, in denen Frauen etwas tun oder sagen. Bislang sind neuerdings in Talkshows gerade mal eine Frau. Klar, doch die Männer sind die Experten.
Ja, und Christian Gründger, der sagt im Grunde, die Frauen sind selber schuld, beziehungsweise deren weibliche Sozialisation. Er schreibt, solange Männer mit ihren Frauen kämpfen müssen, um Sport im TV zu schauen, und solange werden sich eben auch nur 15% für Frauensport interessieren. Das Problem sind doch nicht wir Männer und auch nicht der Frauensport oder die Medien. Das Problem ist dieser rosa Wahnsinn, in dem heutzutage Mädchen aufwachsen. Eine Prinzessin interessiert sich nun mal nicht für das Diskuswerfen der Frauen bei Olympia. Ja, also die Frage, die ja auch, also irgendwie muss ich da schmunzeln, wobei ich glaube, ich weiß nicht, ich hoffe, dass er das nicht so ganz ernst gemeint hat, aber wer weiß. Aber irgendwie die Frage doch, die da über allem steht, ist, wie kann man das jetzt eigentlich lösen, ne? Und viele User, die bringen da eigentlich auch in ihren Kommentaren das Thema Quote ins Spiel. Ich glaube, so richtig haben will die aber trotzdem niemand. Ganz klar dagegen ist zum Beispiel auch Marc Müller. Der meint nämlich, jetzt kommt die Quote für den Frauensport. Das gucken dann zwar anscheinend weder Frauen noch Männer, aber dann hat zumindest alles seine Richtigkeit. So eine Quote passt doch perfekt ins Öffentlich-Rechtliche. Also warum fangt ihr Deutschlandfunk Nova nicht schon mal damit an? Oder habt ihr denn etwa Angst, dass alle abschalten? Oder man überwindet das fehlende Interesse der Öffentlichkeit damit, dass man sie zum Zugucken verdonnert.
Also Herr Perler, warum fangen wir nicht schon mal damit an? Pack mal deine Sachen, Herr Perler, und ja, verabschiede dich.
Das, ja, ganz klar, das könnte dir so passen.
Frau Perler könnte auch mal vorbeikommen.
Ja, okay, da könnte ich vielleicht noch dran arbeiten. Nein, aber ganz im Ernst, eine Quote, die wird auch nicht wirklich was bringen. Das meint jedenfalls auch die Genderforscherin Ilse Hartmann-Tews, die wir vorhin auch gehört haben von der Sporthochschule Köln. Vielmehr sagt sie, sei es eben wichtig, für das Thema zu sensibilisieren und auch eben das Ressort Sport für Journalisten attraktiver zu machen.
Umso besser, dann haben wir gerade und in dieser Woche einen Beitrag zu sensibilisieren. Für die Berichterstattung über Frauensport geleistet. Vielleicht gibt es ja ein Sternchen für Deutschlandfunk Nova vom Gleichstellungsbeauftragten, oder?
Ja, bestimmt. Ich klebe mir eins.
Ihr hört was mit Medien.
Das auszählende Medienmagazin.
Zahlen.
Ganz, ganz viele Zahlen, denn die ARD ZDF Online Studie 2017 ist, ja, darf man heute noch druckfrisch sagen, hört sich ziemlich oldschool an, aber sie ist auf jeden Fall da, gerade bei einer Online-Studie.
Ja, das ist noch ziemlich frisch.
Aber auf jeden Fall gibt es, du hast es gesagt, Zahlen über Zahlen. Ich glaube, eine ganz große Zahl, die wirklich fett oben drüber steht, ist 89,8%. Das meint nämlich quasi den Anteil derjenigen, die im Internet sind. Oder übersetzt 62,4. Dann Millionen Menschen. Wow. Das ist sozusagen der gleiche Anteil. Also irgendwie, man könnte es auch sagen, 9 von 10 Deutschen sind online. Also über 14 Jahren. Das sind übrigens 4,4 Millionen Menschen mehr, beziehungsweise, ich rechne es kurz um, nein, 6 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist schon eine deutliche Steigerung. Und 72% sozusagen aller Deutschen, das sind fast 50,2 Millionen Menschen, die sind sozusagen täglich online.
Herr Perler, ich komme nicht mehr mit.
Warte doch, ich sag dir noch was.
Das klingt einfach viel.
Ich sag dir nochmal, 149 Minuten ist insgesamt die tägliche Internetnutzung. Davon sind 2,5 Stunden oder anders ausgedrückt fast 3/4 sozusagen für Medien.
Zurück. Wie viel?
149.
149 Minuten. Ja, gut. Also es ist auch so eine Verweildauer vom Radiosender, wobei da müsste man noch Schippe drauflegen, dass das eine gute Verweildauer ist beim Radiosender.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was sagen kann.
Nein.
Nee, mehr sage ich nicht. Ich frage dich einfach mal, bevor ich jetzt hier sozusagen weiter Zahlen abspule. Das ist ja auch nicht so wirklich spannend und glaube ich auch nicht so gut nachvollziehbar. Was interessiert dich denn jetzt eigentlich nun an der ARD und ZDF Online-Studio?
Wenn ich so in Workshops bin, wenn wir über das Internet diskutieren, auch die Rolle des Netzes und wie wir unsere Medieninhalte anpassen müssen, da spreche ich immer gerne darüber, diskutiere da mit allen drüber, so über diese gefühlte Wahrheit. Und wie dann tatsächlich die Menschen in Deutschland soziale Netzwerke nutzen. Und zum Beispiel so eine gefühlte Wahrheit ist ja immer, alle hören Streamingdienste, also alle hören Spotify.
Oder alle sind auf Instagram.
Aber ist das so?
Ich denke schon.
Ja, wenn man sich mal die ARD ZDF Online-Studie in den letzten Jahren angeschaut hat, da hat man festgestellt, doppelt so viele hören Live-Radio im Vergleich zum Streaming. Aber das Streaming hat dann auch zugelegt. Und in den letzten Monaten, da haben wir ja immer über diesen ganzen Podcast-Hype gesprochen. Mhm. Was glaubst du, Herr Peller, ist dieser Podcast-Hype eher so eine Medienbranchendiskussion? Oder ist das eine Diskussion, die total berechtigt ist, weil am Ende auch die Nutzer massig Podcasts hören?
Also ich glaube, wenn du schon so fragst, jetzt bin ich ja schlau und ich kenne dich auch schon ein paar Jahre, das ist dann so dieser berühmte Sturm im Wasserglas. Also ich glaube, es ist nicht so groß der Hype, wie alle immer sagen.
Das war meine Befürchtung, Herr Peller. Und das habe ich mir mal angeschaut in diesen ganzen Zahlen, habe mich da ein bisschen verrannt und habe deswegen mich heute Nachmittag mal zum Telefonat mit Christian Schröter verabredet. Der ist Medienforscher beim SWR, hat also auch an der ARD-ZDF-Online-Studie mitgearbeitet und sich diesen Audiobereich angeschaut. Und ich wollte das ein für alle Mal klären, wenn wir jetzt über sprechen, ist das jetzt ein Podcast-Hype oder nicht? Und um mal so ein bisschen transparent zu machen, wie man das eigentlich auch so arbeitet, wenn man so ein Interview aufzeichnet, hören wir uns einfach mal den Einstieg an, weil da lernen wir auch schon was sehr Wichtiges von ihm.
Okay, sollen wir loslegen?
Klar.
Wunderbar. Aufnahme läuft. Und die Anmoderation machen wir in der Sendung, beziehungsweise wir machen das so, dass Herr Pähler und ich dann schon einmal selber auf die Zahlen schauen und uns dann sagen. Oje. Ja. Trauen Sie uns das keine Zahlenkompetenz zu.
Das ist immer ganz schlecht, weil dann wird immer was rausgegriffen.
Ja, wenn Journalisten sich Zahlen aus Studien rausschauen, da kriegen die Forscher ein bisschen Angst, dass da was schief läuft. Vielleicht auch berechtigt.
Ich fühle mich jetzt irgendwie angesprochen, ich weiß gar nicht. Ich habe das doch gut wiedergegeben.
Ich glaube, du hast das schon gerade ganz gut gemacht. Da war schon viel Schönes bei. Aber wir machen das jetzt mal deswegen, konzentrieren wir uns mal auf den Bereich Audio. Und hier ist dann tatsächlich, was er mir sagte, Christian Schröter zum Thema Podcasting eigentlich jetzt ein Hype ist oder wie es weitergeht. Hier ist meine Frage an ihn.
In der Medienbranche führen wir gerade wieder sehr viele Podcast-Diskussionen. Viele Verlage steigen sogar ein. Es gibt also neue Player im Audiobereich. Anbieter wie Amazon über ihre Töchter Audible haben auch eigene Angebote, die sie mit in den Markt reinbringen. Ist das so ein gefühlter Hype, der so branchenintern geführt wird? Oder kommt das auch beim Publikum an, dass sie beim Thema Podcasting dann auch stärker in den Konsum einsteigen? Was zeigt für Sie da die Entwicklung?
Ja, also Podcast gewinnt natürlich nochmal. Man kann sogar sagen, weil jetzt eine ganze Menge Verlage da stärker einsteigen, dass die Verlage da rundfunkähnlicher werden. Die Verlage sagen ja immer irgendwie, die Rundfunkanstalten würden presseähnlicher werden. Es ist gerade umgekehrt. Die Verlage, die werden rundfunkähnlicher. Die bedienen sich der Videoformen, der Audioform. Man muss das mal andersrum sehen, auch in der ganzen Debatte. Da passiert was und man sieht zum Beispiel auch in der ganzen Podcast-Welt, da gibt es auch neue Serial-Entwicklungen, da gibt es wunderbare, auch im Hörspielbereich, tolle Angebote, die ich mir dann anschauen und anhören, nicht anschauen, sondern anhören kann. Und wir können feststellen, dass den Befragten, die wir jetzt hatten, dass über 13% der Leute in Deutschland tatsächlich Audio-Podcasts schon mal gehört haben. Und das ist jetzt sozusagen die Bevölkerung gesamt. Schauen wir da mal in eine jüngere Zielgruppe rein, der unter 30-Jährigen, dann verdoppelt sich die Zahl. Da sind wir schon gleich bei 26%. Ja, und bei der anschließenden Gruppe auch nochmal bei einer nicht unrelevanten Zahl. Das heißt, da tut sich eine ganze Menge und da kann man durchaus sagen, da ist der Markt in Bewegung. Auch Hörspiele, Hörbücher werden sehr gut genutzt. Da sind wir in ähnlichen Größenordnungen. Also Audio, Wort und so weiter erfährt noch eine weitere Wertschätzung. Und das ist natürlich für diejenigen, die dort unterwegs sind, wie die Rundfunkanstalten, natürlich schön, weil sie dann wissen, dass ihre Angebote dann auch auf, sagen wir mal, offene Ohren stoßen.
Wenn Sie ja auch die so ein bisschen die Diskussion in der Branche verfolgen, so gerade um Audio, Was sind denn da häufig Missverständnisse, wo Sie glauben, oder gibt es da so Punkte, wo Sie sagen, ah, da ist die Nutzung anders, als ich das manchmal in der Branchendiskussion erlebe?
Weiß es nicht, worauf Sie anspielen. Ich würde mal so sagen, wenn man sich immer nur auf einen Weg da konzentriert, dann hat man manchmal auch ein sehr eindimensionales Bild des Nutzers vor sich. Das Schöne eigentlich ist, dass das Repertoire, mit dem sich die Leute im Internet bewegen, dass das sehr vielfältig ist, auch in den Audiowelten, dass es sowohl die Live-Nutzung gibt, auch als das On-Demand, auch das Nachhören, dass sich zeitsouverän, ortsouverän Dinge dann nochmal mir anhören kann. Das ist wunderbar. Und es gibt Tagesabläufe von Leuten, die lassen auch gar nicht zu, dass ich mich da beflimmern lasse durch irgendwelche Bildschirme. Da kann ich so sehr viel mobiler, sehr viel freier Dinge konsumieren, Dinge wahrnehmen, mich Dingen zuwenden. Da ist wirklich Audio ein idealer Tagesbegleiter, eine ideale Medienform. Man kann generell sagen, das würden auch Zahlen jetzt der ADZF Online-Studie unterstützen, dass generell der Kommunikationsmodus Sprache, Audi, das Auditive, dass das nochmal zugewonnen hat. Und das ist eigentlich was Schönes. Und die Leute lieben das natürlich auch, anderen zuzuhören, wenn sie miteinander diskutieren, wenn sie sprechen, wenn sie sich austauschen, wenn man die stimmlichen Qualitäten auch spürt. Die sind jetzt bei mir heute ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem ist das eigentlich was Tolles. Man hört man auch gerne zu, ist fasziniert und da ist eigentlich noch ein besonderer Zauber drin.
Ich wollte gerade sagen, da machen wir natürlich genau gerade das Richtige, dass wir uns hier über die Ergebnisse unterhalten.
Ja, natürlich. Und also wenn ich jetzt hier nur in Zahlen vorbieten würde, das wäre völlig langweilig, sondern es geht eigentlich hinter den Zahlen, steckt ja was. Und das ist wirklich, das ist das pralle Leben. Und da ist passiert auch eine ganze Menge. Und wir sind froh, dass wir sowas mal erforschen können, dass wir das auch mal darlegen können und dass wir damit aber auch in der Diskussion so mit drin sind und unseren Programmleuten damit auch, sagen wir mal, ein bisschen Orientierung geben können und Mut geben können, sagen, das ist toll, was ihr macht, das kommt an im Markt und weiter so.
So wie Sie jetzt gerade den Ablauf beschrieben haben, den Tagesablauf, das Audio dort, dass das Audio sehr gut auch dann zu den Menschen passt, da frage ich mich, wenn wir jetzt mal sehen, dass jetzt in Deutschland ja noch relativ neu Lautsprechersysteme mit Sprachassistenten wie der Echo mit Alexa, Google Home ist da, dann Apple steht auch in den Startlöchern, wie das dann da irgendwann reinspielen wird, da müsste man ja eigentlich sagen, die kommen gerade zur richtigen Zeit, oder?
Also der Boden, der ist, glaube ich, dafür tatsächlich bereitet. Das könnte sich sehr positiv entwickeln. Es kommt natürlich darauf an, dass wir jetzt da auch aktiv werden, also dass wir dann auch zeigen, was wir zu bieten haben. Das könnte uns sehr beflügeln. Ich will vielleicht noch einen Punkt sagen, den wir mal betrachtet haben. Das ist, wir haben uns nochmal YouTube angeguckt und wir wissen von den Leuten, dass sie YouTube nutzen auch sehr gerne und eines der großen, wenn man die Hitlisten bei YouTube sich anschaut, ist einer der großen Bringer, das sind die Musikangebote. Und die Musikangebote sagen, fragen Sie, wieso kommt der jetzt mit YouTube? Es geht doch hier um Audio in unserem Gespräch. Ja, wir haben über die Hälfte der Leute, sagen 2017, wir haben schon mal über YouTube Musik gehört. Das ist wirklich ein wichtiger Angebot, wichtiger Anbieter. Und dann haben wir den mal gefragt, wie ist das denn? Habt ihr denn auch mal YouTube genutzt, indem ihr dort, was angeboten wurde, nur gehört habt, also Audio only, könnte man sagen. Und dann sagen uns tatsächlich 8%, das machen wir immer so, wir hören dann, wir gucken da gar nicht hin. Man muss auch so sagen, gut, Teil des Angebots bietet mir ja gar keine Bewegtbilder. Das sind manchmal nur Standbilder oder die Leute haben den Laptop zugeklappt. Die nutzen dann, haben ihren Audioausgang, haben da Boxen dran. Ja.
Herr Schröter, machen Sie bitte 9% raus. Ich war jetzt im Urlaub in Afrika, da hat ein DJ über YouTube aufgelegt. Die ganze Party hat er darüber beschallt. Das fand ich unglaublich faszinierend.
Absolut, also machen wir sofort, runden wir sofort auf und dann machen wir 9% raus, da bin ich sofort bei Ihnen. Jetzt kommt dann noch eher dazu, dass Leute dann sagen, ich mache das immer so oder fast immer, kommen nochmal 8% dazu und dann haben wir nochmal 12%, die uns sagen, das machen wir häufig. Das haben wir haben bald ein Drittel der Leute, die sagen, wir nutzen so ein Gefäß und nutzen es aber nur für das Musikhören. Das ist eine interessante Entwicklung. Auch sowas können wir dann rauskriegen durch unsere Studie. Also der Punkt ist eigentlich, durch das Internet wird Audio bekommt einen Mehrwert. Es bekommt für mich wirklich in der Nutzung ein, es wird angereichert. Ich kann, wenn ich auch dann zum Beispiel Musiktitel mir nochmal aufrufe, ich kann dann mir die Texte anzeigen lassen. Ich kann es ganz anders einbauen in meine Interessengebiete. Es wird vielfältiger. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, weswegen auch dieser Konvergenzprozess, der jetzt sich da auf dem Auditiven auch zeigt, dass der eigentlich weiter voranschreitet.
Herr Schröter, am Ende in Was mit Medien machen wir immer gerne Service für Journalistenkollegen. Ich glaube, wenn man als Journalist in eine Studie schaut und da Zahlen versucht zu interpretieren, dann nimmt man jedes Fettnäpfchen mit. Haben Sie noch einen Tipp von uns? Was ist ein Fettnäpfchen, was wir bei der Interpretation der ARD-ZDF-Online-Studie auf jeden Fall auslassen sollten, weil da gerne viele mal reintappen? Und ja, Sie dann als Forscher immer denken, oh meine Güte, warum ist das jetzt wieder schief gelaufen?
Da fällt mir nichts ein.
Und das ist doch positiv. Also gehen wir doch persönlich aus dem Gespräch raus. Dann gucken wir einfach genau hin und sagen herzlichen Dank.
Ja, wunderbar.
Was mit Medien? Das elegante, zahlenreiche Medienmagazin. Ah,
das hast du schön geschmeidig gesagt. Wollen wir nicht doch noch ein bisschen über Zahlen reden?
Ja,
komm. Über die ARD-ZDF-Online-Studie, die sozusagen ganz frisch da ist.
Ich wollte noch eine Sache nachreichen, was mir Christian Schröter noch gesagt hat, was er nämlich richtig spannend war, als ich ihn nämlich noch im Vorfeld fragte, was denn sein größter Wow-Effekt bei der Studie war. Und er sagte, die Entwicklung von Audio, gerade wenn wir uns mal das Thema Konvergenz anschauen. Und er hat beobachtet, dass eigentlich Audio immer vor Video lag. Schon MP3 und so weiter, so bis vor einem Jahr, da gab es ja auch Podcasts, den großer Hype. Und 2007, da hat auf einmal Video rasant überholt. Start von YouTube, großer Durchbruch, dann irgendwann 2007, 2008, 2009, Megaszene, alles groß und Video hier, Video da. Ist ja heute immer noch, aber der Unterschied ist jetzt, Audio hat aufgeholt und die spielen jetzt auf Augenhöhe. Und das fand ich richtig spannend, richtig interessant und also dieser vermeintliche Audio-Hype ist gar kein Hype, sondern berechtigt. Super!
Das finde ich toll. Dann haben wir das jetzt endlich mal belegt, dass es nicht immer nur heißt, wir sagen das immer nur, weil wir selber Audio machen. Das ist ja auch immer eine Gefahr. Lass uns doch nochmal kurz auch auf das Thema Online-Nutzung im Speziellen sozusagen soziale Netzwerke und Online-Communities schauen.
Mega spannend.
Finde ich interessant. Auch nochmal im Vergleich zu sehen, was hat sich da eigentlich getan? Tut sich da überhaupt noch was? Man hat so das Gefühl, irgendwie ist das auch ziemlich gesättigt. Was glaubst du, ist so das, das weißt du wahrscheinlich, ne? Das meistgenutzte Netzwerk?
Es ist immer noch WhatsApp. Und das Interessante ist, dass auch nochmal in den letzten 12 Monaten, man denkt so, das deutsche liebste App hat, es gibt eine Sättigung, nie, haben zugelegt von 58% auf 64%.
Überleg mal, das sind 64% der Menschen in Deutschland, die online sind.
Facebook, krass, muss man sagen, liegt ungefähr bei der Hälfte. Dann jetzt bei 33%, 1% Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, also stagniert.
Ja, stagniert auf hohem Niveau, stagniert auf niedrigem Niveau ist ja Twitter, ne? Oder kann man sogar so fast sagen,
prozentual
gesehen ist es, also auch 1% zurückgegangen, aber eben von 4 auf 3.
Genau.
Also das bedeutet eigentlich, Twitter spielt tatsächlich nur für wenige Menschen eine Rolle, ne?
Ja, weißt du, was größer ist? Snapchat ist mittlerweile doppelt so groß wie Twitter, von 5 auf 6% hoch. Krass. Xing ist auch zurückgegangen von 3 auf 2. Mega interessant.
Ich bin echt gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Also was ich auch nochmal, ich muss mal einmal kurz gucken. Ich gucke nur für meinen Vater.
Snapchat, 0%.
Nee, ja, ich gucke dir gerade mal so bei WhatsApp selbst. Ja. 20% der ab 70-Jährigen nutzen das. Achso, alt ist mein Vater noch gar nicht. Aber egal. Krass.
Und vor allem, dass Snapchat auch so ein richtiges Jugendding ist, ne? Also bei den unter 20-Jährigen 92%. Ich hätte immer so gedacht, WhatsApp ist schon ein bisschen älter. Also das fand ich auch nochmal ganz interessant. Genug Zahlen, Herr Pähler.
Ja.
Lass uns jetzt mit Wissen glänzen.
Okay.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Wir haben uns gegenseitig wieder 3 Fragen mitgebracht. Herr Pähler, möchtest du loslegen? Soll ich loslegen mit meiner Frage?
Fang du ruhig an.
Ich fange mal an. Gut, dass du es sagst. Ich freue mich so. Heute, in dieser Woche, gibt es einen Start von einer Serie, die heiß erwartet wird von der ARD. Eine Megaserie-Titel zum Beispiel. Media Babylon Berlin. 60 Länder haben schon gesagt, wir wollen sie zeigen. Die ARD muss noch über ein Jahr warten. Ab dieser Woche dann bei Sky. Und es soll die teuerste deutsche Serie sein. Wie teuer sind die ersten 2 Staffeln? Sind es entweder 4 Millionen Euro, 40 Millionen Euro oder 400 Millionen Euro. Wie teuer ist Babylon Berlin? 60 also, Länder sagen, ich bin dabei.
Ich sag mal so, 400 Millionen Euro ist meines Erachtens, oder warte mal, Millionen, ja?
Millionen. Euro auch, nicht Dollar.
Ja, ja. Also auch nicht Billion. Ja, ja, Million. Okay. 400 sage ich, komm.
400 Millionen,
was kostet die Welt?
Das wäre eine tolle Serie, eine teure Serie. Und wie sie dann
also
aussehen würde, ich weiß es nicht.
40, ne?
Ja, ja.
Ja, ich hab's mir gedacht.
Überleg mal, wie teuer war jetzt... die Lufthansa hat Air Berlin jetzt was für 200 Millionen gekauft. Also es sind nicht zwei Fluglinien wert. Aber 40 Millionen wäre die korrekte Antwort gewesen.
Ja, überleg mal, umgerechnet in Flugzeugen wäre es aber auch schon ganz schön viel.
Da war wieder der Risikobäder. Ah. Das gefällt mir.
Was ich interessant finde, lass uns kurz bei dem Thema bleiben. Ich habe nämlich echt gestaunt. Passt aber irgendwie zu unserem Thema. Die Serie wird ja auch gemeinsam mit Sky sozusagen irgendwie auf den Markt gebracht. Ja. Habe ich mich gefragt, oder ich bin darauf gestoßen, dann dachte ich, das passt auch in die Sendung. Hat Sky eigentlich einen Programmchef oder eine Programmchefin?
Eine Programmchefin.
Weißt du auch, wie sie heißt?
Nein, ich habe nur gesehen, dass sie ein Interview bei DWDL gegeben hat, wo sie gesagt hat, das ist nur der Anfang.
Ja, ich glaube, es ist auch der Anfang sozusagen meiner Beziehung zu Elke Waldheim, die ich vorher überhaupt nicht gekannt habe. Du?
Nee. Wollen wir sie einladen?
Ja, das lass uns doch mal machen.
Ja, Elke Waldheim ist herzlich eingeladen hier zu uns in die Sendung.
Sehr schön. Das war eine leichte Frage, aber ich gebe dir den Punkt.
Danke.
Muss ich wohl auch. Bei einer richtigen Antwort muss ich das tun, oder?
Ja.
Ja, dann frag du mal.
Meine Frage an dich ist, Herr Peller, wir kennen ja die Resi-App, ja?
Ja.
Die News-App Resi.
Von Martin, ne?
Von Martin Hoffmann. Es gibt jetzt was Neues, das habe ich bei unseren Freunden bei Turi 2 gelesen, einen morgendlichen Newsletter, den er angekündigt hat.
Mhm.
Und die Resi-Mail soll vor allem jüngere Leser ansprechen und nur die drei wichtigsten Themen des Tages liefern. Also nicht nur so per App raushauen, sondern auch per Newsletter. Und das finde ich total spannend. Warum heißt Resi Resi? Warum hat er die App so genannt?
Das hat ja auch, ist ja auch ein Frauenthema, ne? Ist ja, ja auch ein weiblicher Name eigentlich.
Richtig.
Aber er hat uns das ja auch hier in der Sendung vor knappen anderthalb Jahren auch schon mal erklärt. Kann das sein?
Kann sein, ja. Nee, hat er, glaube ich, nicht erzählt.
Echt nicht?
Na, weiß ich nicht.
Ach, vielleicht, weil seine Freundin so heißt.
Richtig.
Echt?
Punkt für dich, Herr Peller. 2-1.
Das Glück ist mit die Dummen. Schön. Du, ich wollte noch mal ganz kurz eine Wissensfrage stellen. Ich bin ja jetzt auch Was denn?
Zur Abwechslung eine Wissensfrage. Okay.
Ich bin ja auf einem Gender-Trip. Ich habe vorhin mal durchgezählt, wo ja auch sozusagen die Öffentlich-Rechtlichen ja auch vorhin in den Kommentaren, die wir da gelesen haben, immer mit dem Thema Quote in Verbindung gebracht haben. Ich habe mal geguckt, wie viele ARD-Vorsitzende eigentlich es schon gegeben hat, die weiblichen Geschlechts waren. Es gibt, glaube ich, insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, 42 seit 1950.
Okay, drei Frauen.
Bist du sicher?
Vier.
Nein.
Zwei?
Es sind nur zwei. Nämlich Carola Wille, aktuell im Amt. Und?
Dagmar Reim.
Nein.
Nee, die war nicht Vorsitzende.
Nee, aber Monika Piel.
Monika Piel, selbstverständlich.
Aber ich glaube, es werden weitere Frauen folgen.
Mhm. Das ist eine mutige These, Herr Peller. Nein, aber...
Ich hau halt was raus heute, ne? Du merkst es schon.
2-1 steht es an dieser Stelle. Und ich habe hier noch etwas. Ein Tweet hat mich echt aufgeregt, die letzte Nacht. Donald Trump, als er jetzt gegen NBC geschimpft hat. Und natürlich nicht nur so diesen üblichen Fake News Schmarrn, sondern weil es ihm nicht gefällt, möchte er sogar, dass sie die Lizenz nicht verlängert bekommen.
Ja.
Was totaler Quatsch ist, weil NBC an sich ja ein Network ist und da müsste man den einzelnen Sendern in einem Zeitraum von ganz vielen Jahren die Lizenz nicht verlängern. NBC, wofür steht denn eigentlich NBC?
News Broadcasting Corporation? Nein?
National Broadcasting Corporation.
Ich habe nur undeutlich gesprochen.
Na komm, mach es mal. Du kannst das wieder retten, Herr Peller.
Okay,
wofür
und zwar
steht
wie?
CNN.
Also da steht ein N auf jeden Fall für News.
Richtig.
Eins für National. Ne, Network.
Der zweite steht für Network. Wofür steht das C?
Das C.
Für
C
diesen Kabelfernsehsender.
Steht für Cable.
Richtig, Herr Peller. Toll. 2-2 steht.
Das war zu einfach.
Nein.
Ich bin heute kurz über eine Meldung gestolpert.
Mhm.
Von der New Yorker Börse, da dachte ich, hä? Das kann nicht sein. Da hieß es, folgender großer Internetgigant schluckt folgenden großen Internetgigant. Welche sozusagen vermeintliche Fusion oder Kauf wurde da heute vermeldet? Von einer sozusagen Börsen...
Lufthansa Air Berlin?
Nein, viel größer.
Achso, keine Ahnung.
Es ist tatsächlich heute ganz kurz die Meldung quasi raus gewesen, dass für 9 Milliarden Dollar Google Apple kauft. Das hat eine Agentur gemeldet.
Das ist natürlich die durch die Decke gegangen, oder?
Das ist ein Test gewesen und das ist aber leider versehentlich über den Ticker gegangen. Tja, was will man machen?
Oh Mann. Was, also ich habe keine... 2-2 steht es, Herr Peller.
Genau, du hast es nicht gewusst. Weil du hast mir leider die Frage mit Trump weggenommen, deswegen muss ich jetzt kurz umdisponieren.
Eine schöne Frage.
Ich suche die ganze Zeit, das ist diese Bonusfrage, ich kann die aber jetzt nicht auflösen, weil ich habe mir extra, da habe ich mal mit Dennis hier die Sendung gehabt, da habe ich mir eine Frage ihm gestellt und sagte, das weiß Daniel auch
so,
nicht.
Achso, die wusste ich, doch, die wusste ich.
Ja?
Ja,
die wusste ich,
die Antwort. Ja, das machen wir dann nächste
Woche. Die koreanische
Woche.
Frau. Wusstest du die?
Ja. Herr Peller, wir müssen aufhören.
Ach, schade. Ich möchte immer weiter mit dir reden.
Ja. Übrigens, nächste Woche, ich bin letztens mit dem Flugzeug geflogen und habe den Chefredakteur der Huffington Post Deutschland, den bald ehemaligen oder jetzt schon ehemaligen, damit gibt es jetzt keinen Zusammenhang, ja, getroffen. Und er hat gesagt, schön dieser Podcast-Gipfel, den es vor kurzem bei euch zu hören gab. Mhm. Aber er hätte auch gerne erfahren, wie man richtig podcastet. Also mal so eine Podcast-Anleitung.
Ja, also sehr praxisorientiert.
Fand ich eine gute Idee.
Mhm.
Und
machen
die machen
wir das
bald? Vielleicht schon in der nächsten Woche oder in 2 Wochen. Und zwar mit Annik Rubens.
Ah.
Die Älteren unter euch. Sie macht eine Podcast-Anleitung exklusiv hier bei uns bei Was mit Medien. Ich freue mich drauf, Herr Peller. Vielleicht schon nächste Woche und bis dann wünsche
ich
euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.